Guten Morgen zusammen. Ich bin nicht der Eckbert, wie es im Gemeindeinfo steht. Ich bin der Jens und ich habe dem Eckbert mich aufgedrängt. Gesagt, du bist so krank, du brauchst Hilfe. Ich weiß, der hätte ganz viel Spaß hier zu stehen und euch was zu erzählen vom Wort Gottes. Aber ich glaube, das ist klug, die Stimme ein wenig zu schonen und Rücksicht zu nehmen auf sein körperliches Wohlbefinden. Ich hoffe, wenn ich demnächst in der Situation bin, dass ich auch die gleiche Größe habe, es jemand anders machen zu lassen. Heute werde ich euch was Schönes über Gott erzählen. Geht nicht um Gemeinde, geht nicht um uns, geht um Gott heute. Ja? Weil ich irgendwie denke, es ist irgendwie unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, Gott groß zu machen in dieser Welt. Den Menschen Gott zu erklären, den Menschen Gott zu verkündigen. Und wenn man sich mit den Büchern der Bibel beschäftigt und den ganzen Geschichten, die da drin stehen und auch diesen lyrischen Büchern, die es gibt und letztendlich auch das Zeugnis von Jesus in den Evangelien, wenn man die Briefe sich vor Augen führt, also praktisch die ganze Bibel sieht, dann sieht man einen ganz roten Faden dadurch, nämlich, dass Gott sich den Menschen vorstellen möchte. Gott sucht immer einen Weg, sich zu offenbaren. Das ist sozusagen sein Hauptantrieb, zu sagen, so bin ich. Guck hin, seh mich, erleb mich, erfahr mich. Das ist eben auch, glaube ich, der Grund, wieso wir hier diese Bibel haben, damit wir Gott besser kennen. Das ist kein Buch zum, sozusagen, um so ein Gesetzeswerk, wo nur Moral drinsteht und wir müssen uns daran halten, sondern es geht darum, dass ich eine Person vorstelle. Gott als Person vorstelle. Und das Zweite, was hier als roter Faden drin ist, dass Gott möchte, dass wir uns selbst erkennen. Und zwar müssen wir uns erkennen, wie er uns erkennt. Also was der Rainer gerade da als Botschaft weitergegeben hat, ist genau das, was ich meine. Wir definieren uns so viel über irgendwelche Dinge in unserem Leben, aber was Gott eigentlich möchte, ist, er möchte gerne, dass wir uns selber sehen, wie er uns sieht. Und ich glaube, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Ich glaube, wir können uns selber nur sehen, wie Gott uns sieht, wenn wir ihm vertrauen, dass er über uns die Wahrheit sagt. Also brauchen wir ein richtiges Bild von ihm. Deswegen müssen wir reingucken, was sagt die Bibel über Gott. Wenn wir ein falsches Bild von Gott haben, dann werden wir natürlich schwerlich glauben, was er über uns sagt. Wir müssen ein vernünftiges Bild von Gott haben, damit wir ihm glauben können, das, was er über uns sagt. Und erst dann bekommen wir ein eigenes, gutes Bild auch über uns selbst. Und wenn das so ist, dass diese Gewissheit reift in unseren Herzen, dass Gott die Wahrheit sagt, dass er immer gut ist zu uns, dass er immer es gut mit uns meint und dass er alles dafür tut, damit wir dieses Geschenk seiner Güte wirklich annehmen können, dann wird das Leben völlig anders und wir werden uns selber ganz anders erleben. Wir werden uns wohler fühlen in unserer Haut, sage ich mal. Was wird das alles bedeuten, wenn wir uns sehen, wie Gott uns sieht? Wie anders wäre unser Leben? Was würde das praktisch bedeuten? Würde das nicht bedeuten, dass wir mit uns selbst und mit Gott in Frieden leben? Wirklich in Frieden leben? Nicht in ständigem Ringen, nicht gut genug zu sein oder nicht zu genügen? Was würden wir nicht alles sein lassen können, um das zu beseitigen, wo wir uns selber nicht ertragen können? Dann machen wir so viel Aufhebenstrom in unserem Leben. Müsst ihr mal versuchen, darüber nachzudenken, was ihr alles tut, damit ihr die schlechten Dinge aus eurem Leben irgendwie wegkriegt. Da haben wir Strategien, ganz viele verschiedene Strategien. Und wie gesagt, meine These ist, dass ich glaube, dass unser Selbstbild, also wer wir meinen, wer wir sind, sehr stark davon abhängt, was wir glauben, wer Gott ist und wie Gott ist. Und deswegen möchte ich heute uns vor Augen führen, wie Gott ist, wer Gott ist, was er, weil er ist, wie er ist, auch schon getan hat. Und dann könnt ihr sagen, ja, das wird eine lange Predigt, weil Gott ist ja, was kann man ja alles über Gott sagen? Man kann ja eine ganze Menge über Gott sagen, deswegen werde ich mich heute begrenzen, denn unsere Lebenszeit reicht nicht aus, um uns über Gott zu unterhalten. Ich möchte einen Wesenszug herausgreifen, seine Sehnsucht danach, uns befreien zu wollen. Seine Sehnsucht danach, uns befreien zu wollen. Und das hat auch was mit diesem Selbstbild zu tun. Uns auch in unserer Selbstwahrnehmung frei zu machen. Und es gibt ja auch so viele Dinge, wovon wir befreit werden müssen. Der eine oder andere meint, was könnte das sein? Aber jemand anders weiß sofort, was gemeint ist. Nur wenn ich das sage, dass Befreiung nötig ist, weiß derjenige sofort, was gemeint ist. Wir brauchen ganz viel Befreiung von unseren Schulddingen, die wir angerichtet haben, von den Sünden, die wir begangen haben, von Sorgen, mit denen wir uns rumschlagen. Wir brauchen Befreiung von Ängsten, mit denen wir unterwegs sind, von Süchten, von zwanghaften Dingen, die uns im Griff halten, von der Selbstanklage, von unserem schlechten Verhalten, von unserem schlechten Reden, von unserem schlechten Denken. Wir brauchen Befreiung. Wir sind als Menschen absolut auf Erlösung angewiesen. Und ich möchte euch mal kurz einfach ein paar Bilder zeigen, die ich mal so zusammengestellt habe, so ein bisschen meditativ, was der Fall ist und was Gott machen will. Also dieses Gefühl von Gebundenheit oder Versklavtheit ist bei uns manchmal stärker und manchmal weniger stark da. Aber manchmal fühlen wir uns wie so eine Marionette und wir denken uns aus, wie können wir diese Abhängigkeiten durchschneiden, dass wir endlich frei sind. Und diese Selbstbefreiung funktioniert irgendwie nicht. Wir scheitern da immer wieder und wir haben dieses Gefühl, in einem Gefängnis zu sitzen. Manchmal sind das nur Teile des Lebens, aber oft sind das auch grundsätzliche Fragestellungen. Und dann kommt der Glaube ins Spiel. Und der Glaube ist das Wissen, dass da am Kreuz etwas geschehen ist, was ist wie eine Tür, die aufgeht, aus der wir rausgehen können aus diesem Gefängnis. Und der Glaube ist der Schlüssel. Und dieser Glaube führt dazu, dass wir wirklich Befreiung erleben und nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Und letztendlich will Gott uns ein neues Leben schenken, was sich schön an diesem Bild vom Adler darstellt. Also es ist ja auch ein Bild, was in der Bibel vorkommt, wo so viel Freiheit deutlich wird und so viel über den Dingen stehen und so viel wenig getrieben von den Dingen. Und ich glaube, dass Gott das für uns vorbereitet hat und dass er unser Befreier sein will. Wenn ich gesagt habe, dass dieser Wesenszug von Gott, dass er eine Sehnsucht hat, uns zu befreien, durch die ganze Bibel sich zieht, dann möchte ich euch mal mit auf diese Reise nehmen. Schon im Alten Testament zeigt sich Gott immer wieder als Befreier. Wir kennen die Geschichte von dem Volk Israel, was aus der Sklaverei in Ägypten, aus der Gefangenschaft befreit worden ist, durch Gott auf wunderbare Art und Weise. Und es gibt viele Geschichten auch von einzelnen Personen, die Gott befreit hat. Mir ist da so eingefallen, der Daniel in der Löwengrube. Daniel war ja mit in der babylonischen Gefangenschaft, als das Volk der Juden in Babylon war. Und er war eigentlich ein Mann mit einer hohen Reputation, auch beim König Darius. Und es ist so Rufmord gegen ihn betrieben worden. Und er wurde, weil sie da so einen Kniff angewendet haben, den König an sein Wort zu binden, wurde in eine Grube geworfen, wo Löwen drin waren. Und natürlich hat jeder gedacht, klar, die Löwen fressen ihn auf, aber die Löwen haben ihn nicht aufgefressen, sondern am nächsten Tag, als der König hinkam und reinguckte und dachte, da die Überreste zu finden, da rief Daniel und man hat ihn rausgeholt, lebendig. Und der Darius, das war dieser König zu der Zeit, der hat Folgendes gesagt, das könnt ihr in Daniel 6, 28 nachlesen. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Und er hat sozusagen verordnet, dass im ganzen Land der Gott, der Daniel vor den Löwen gerettet hat, angebetet werden sollte. Und wir wissen, dass unter Darius auch ein Sinneswandel in dieser Besatzung stattfand und dann es letztendlich auch zur Rückführung der Juden in ihr Land führte. Aber da sehen wir ein Beispiel, dass Gott eine Sehnsucht hat, seine Leute wirklich zu befreien. Und zwar aus nicht unbedingt schönen Situationen. Ein weiteres Beispiel, was mir eingefallen ist, ist der David. Der wurde ja in seinen jungen Jahren von dem Saul, seinem Vorgängerkönig, verfolgt. Und im Psalm 18 gibt es so eine Art Loblied auf Gott als Befreier. Und das möchte ich euch auch mal vorlesen. Psalm 18 von Vers 17 bis 20. Da schreibt David in ein Lied hinein. Er streckt aus der Höhe seine Hand aus. Er ergriff mich und zog mich heraus aus den Wasserfluten. Er errettete mich von der Gewalt meiner Feinde, vor denen, die mich hassten. Denn sie waren mächtiger als ich. Sie stürmten auf mich los, damals, als mein Unglück begann. Doch der Herr gab mir Halt und Sicherheit. Er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit. Er riss mich aus der Gefahr heraus, weil er Gefallen an mir hat. Das ist dieses Bild vom Adler. Gott hat mich errettet. Er hat mich befreit. Er hat mich in weiten Raum gebracht. Er hat mich in einen Raum der Freiheit gebracht. Und diese Freiheit war anfänglich gar nicht so sehr eine äußerliche, sondern eher eine innerliche Freiheit. Und da will ich gleich noch ein bisschen genauer darauf hinausgehen, dass Gott immer sozusagen von innen nach außen wirken möchte. Wir sehen also schon im Alten Testament, Gott befreit sein Volk, Gott befreit seine Einzelpersonen, ja, und dann letztendlich fordert er auch sein Volk auf, selbiges zu sein, nämlich diesen Wesenszug zu vermitteln. Als Volk der Juden in dieser Welt zu sagen, Gott möchte euch befreien. Und da heißt es in Jesaja, ich, der Herr, ich habe dich, das Volk, mein Volk, in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und ich mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in Finsternis sitzen. So die Absicht Gottes mit dem Volk Israel war schon im Alten Bund, dass sie seinen Wesenszug als Befreier den Nationen irgendwie deutlich machen sollten. Sie sollten so verfahren mit ihrer Umgebung, wie Gott mit gebundenen Leuten umgeht. Nämlich, sie sollten Befreiung umsetzen und verkündigen. Und letztlich, wenn wir dann in das Neue Testament reingehen, da sehen wir schon im Alten Testament die Prophezeiung, dass ein Befreier kommen würde, der endgültige Freiheit bringt. Und das hat Jesus dann erfüllt. Und ihr kennt die Stelle, wo Jesus in der Synagoge sitzt. Und er war ja als Rabbi sozusagen anerkannt. Man hat ihm die Schriftrolle des Jesaja gegeben. Und das Prozedere war da immer so, da wurde der Bibeltext vorgelesen und dann hat derjenige eine Auslegung gebracht, wie das zu verstehen ist. Und dann hat Jesus diese Schriftrolle bekommen und als er das Buch ausgerollt hatte, lesen wir in Lukas 4, 17 bis 21, da fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit zu senden und auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn oder ein Jahr der Gnade und der Vergebung. Und als er das Buch zugerollt hatte, da gab er es dem Diener zurück, setzte sich. Und alle Augen schauten auf ihn. Weil die alle erwarteten, jetzt erklärt er, was er da vorgelesen hat. Und er fing an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt worden. Gott, der sich im Alten Testament als der Befreier ist, gezeigt hat, ist in Jesus Mensch geworden und hat gesagt, heute ist genau das, was prophezeit worden ist im Prophetenbuch Jesaja, erfüllt worden. Ich bin dieser angekündigte Befreier. Und wenn wir uns das mal angucken, was Jesus über sich sagt, dass der Geist des Herrn auf ihm ruht, dann geht es ganz viel darum, zu befreien. Ja? Der Text, der spricht von so Gebundenheiten. Und die Juden, die waren ja immer bei dieser Prophezeiung des Befreiers irgendwie davon ausgegangen, dass ein politischer Befreier. Ja? Das ist einer, der uns aus der Knechtschaft von irgendwelchen anderen Völkern, die über uns herrschen, befreien will. Aber Jesus beschreibt hier eine Art von Befreiungsnotwendigkeit, die ist innerlich. Ja? Der Text, der spricht von Gebundenheit, von Gefangenschaft, von Zerschlagenheit, von Trauer, von Blindheit, von Elend. Und die Frage ist, ob wir uns dadurch auch ansprechen lassen. Sind wir in solchen Situationen? Kennen wir solche Situationen? Erkennen wir, wie notwendig es ist, dass Gott uns befreien muss? Wenn man jetzt sich nicht so angesprochen fühlt, will ich vielleicht noch mal ein bisschen direkter werden. Ich glaube, dass Gebundenheit, wie sie hier beschrieben ist, jegliche Art ist von Sucht. Da ist jetzt, was das Trinken angeht, was das Essen angeht, was andere Mittel angeht, was Computer angeht, was Materialismus angeht. Manche sind süchtig nach Anerkennung. Die verhalten sich so, dass andere sie immer loben müssen. Und da so ein großes Loch im Herzen ist. so viel Befreiungsbedarf da ist. Gefangenschaft. Worin kann Gefangenschaft begründet sein? Sie kann begründet sein in der Art der Familie, in der du groß geworden bist. Da war nicht viel Freiheit. Du kennst das gar nicht mit der Freiheit. Du wüsstest gar nicht, mit Freiheit umzugehen. In Beziehungsstörungen, in falschen, in zwanghaften Gedanken oder zwanghaftem Verhalten. Wie denkst du über dich? Wie denkst du über deinen Körper? Wie denkst du über die Wahrnehmung von anderen Menschen über dich? Ist das ein Gefängnis? Bist du frei da drin? Sind wir vielleicht gefangen auch in bestimmten Haltungen über uns oder über andere Menschen? Brauchen wir Befreiung von der Sicht des Verurteilens zum Beispiel oder des Selbstmitleids? Brauchen wir Befreiung von Sorge? Das ist Gefangenschaft. Zerschlagenheit entsteht, wenn man ständig lebt, dass man mit sich überkritisch ist, sozusagen. Man zerschlägt sich irgendwie immer selber. Ja, immer, ich bin nicht gut genug und das hätte ich besser machen können und es war immer noch nicht ausreichend und so weiter. Dass man so mit sich umgeht, kommt nicht von ungefähr. Das hat ganz viel mit Prägung zu tun. Und trotzdem sagt Gott, ich will dich befreien davon. Du darfst in eine Situation von mir gebracht werden oder ich will dich in eine Situation bringen, wo du nicht ständig dich zerschlagen musst. Wo du nicht ständig mit dir in dieser harten Anklage lebst, in dieser Selbstkritik lebst. Ich möchte dich wirklich befreien. Ihr merkt, es geht erst jetzt mal um innere Freiheit. Aber wenn ein Mensch innerlich befreit worden ist, dann wird sich das natürlich auf die Beziehung auswirken, das wird sich auf sein Umfeld auswirken, der wird völlig anders leben. Ein innerlich befreiter Mensch lebt anders als ein gebundener Mensch. Jetzt klingt das ja alles so wie eine Absichtserklärung. Ja, ich will dich befreien, sagt Gott. Und du denkst, ja schön, dass Gott mich befreien will. Tolle Wurst. Und jetzt? Aber die Realisierung davon, dass Gott uns befreien will, die wird in der, und befreit hat, ja, will und hat, beides vielleicht, sage ich gleich nochmal was zu, die finden wir in den Evangelien. Die sehen wir daran, dass Jesus nicht nur gesagt hat, der Geist des Herrn ruht auf mir, sondern er hat Menschen wirklich befreit in seinem Dienst. Er hat sie befreit von dämonischen Einflüssen. Er hat sie befreit von der Anklage von anderen Menschen. Er hat sie befreit von allen möglichen Dingen. Und schlussendlich ist er ans Kreuz gegangen und hat uns alle befreit von unserer Sünde. Und eigentlich hat Gott damit das Übel an der Wurzel rausgerissen. Weil Sünde, die Trennung von Gott, die Gottesferne, die ist eigentlich die ganze Ursache für Gefangenschaft. Der Mensch ist in Sklaverei der Sünde gekommen, weil er das von Gott vorgesehene Herrschaftsrecht sozusagen über Sünde zu herrschen abgegeben hat. Und Jesus hat den Weg geschaffen dafür, dass wir wieder in Freiheit hineinkommen. Er hat die Konsequenzen der Sünde getragen. Er hat das auf sich geladen, damit wir in Freiheit kommen. Jesus befreit heute immer noch. Jesus will auch heute Morgen befreien. Und Jesus will auch nicht nur heute Morgen in deinem Kopf Befreiung hervorbringen. Sondern was passiert, wenn diese gute Nachricht, dass Gott befreien will, uns begegnet? Wir denken darüber nach, wir sagen vielleicht ja oder vielleicht oder kann ich nicht so glauben oder so. Aber irgendwann darf das in unser Herz sacken. Und dadurch wächst ein Vertrauen zu Gott. Wir kriegen ein neues Bild von Gott. Wir trauen ihm zunehmend zu. Ey, das könnte möglich sein, dass das richtig ist, was er da vorne sagt. Und dann erst ist die Voraussetzung gegeben, und das war dieses Bild von dem Schlüssel des Glaubens, der in der Lage ist, diese Tür zu öffnen und wirklich in Freiheit hinauszuführen. Vielleicht nochmal eine Frage zum Schluss ist, will Gott uns befreien oder hat Gott uns befreit? Will Gott uns befreien oder hat Gott uns befreien? Das ist natürlich eine gemeine Frage, weil da ein Oder zwischensteht. Vielleicht sollte ich fragen, will Gott uns befreien und oder hat er uns befreit? Weil ich glaube, beides ist richtig. Gott hat uns befreit, die ganze Voraussetzung hat Jesus vollbracht am Kreuz, aber jetzt muss ich diese Freiheit sozusagen bahnbrechen. Sie muss ich realisieren. Und wie wird sie realisiert? Durch mein Vertrauen darin, dass das, was Gott getan hat, ausreicht dafür, dass ich in Freiheit hineinkomme. Mein Vertrauen in ihn, ist sozusagen das Prozesshafte, was wachsen muss. Und damit realisiert sich die Freiheit, die Jesus erworben hat am Kreuz, in meinem Leben persönlich. Ich beschreibe das immer gerne so, dass Jesus am Kreuz uns ein für alle Mal vom Fluch der Sünde befreit hat. Also die Bibel sagt klar, wenn wir in der Distanz zu Gott leben, dann ist die Konsequenz eine Distanz vom Leben. Oder man sagt auch Tod dazu. Weil Gott ist Leben und wer nicht in der Gemeinschaft mit ihm lebt, ist eigentlich tot. Im Sinne von getrennt sein vom Leben. Jetzt nicht unbedingt körperlich tot, aber im Sinne von getrennt sein vom Leben. Und diese Trennung hat Jesus überwunden, indem er sozusagen die Konsequenz der Sünde, den Tod, auf sich geladen hat, damit die Konsequenz nicht auf dir und auf mir liegt. Das heißt, dieser Fluch, diese Strafe für Sünde liegt auf dem Opfer Jesus. Das heißt, wir sind ein für alle Mal davon befreit, dass wir bestraft werden von Gott, wenn wir Jesus glauben, dass er das, was er getan hat, für mich und für dich getan hat. Wir sind befreit von dem Fluch der Sünde. Das ist der erste Teil der Befreiung. Der zweite Teil der Befreiung ist, in dem Hier und Jetzt erleben wir ja immer noch gewisse, selbst wenn wir glauben, unsere Sünden sind uns vergeben, gibt es ja doch noch diese anderen Dinge, die ich genannt habe, wo wir Unfreiheit erleben. Und ich denke, dass in diesem Prozess von unserem Glauben, der Glaubensaufnahme, dass wir die Strafe nicht mehr erdulden müssen, weil Jesus sie getragen hat, bis hin zu dem Punkt, wo wir bei Gott sein werden, in diesem ganzen Lebensprozess will Gott uns zeigen, dass wir von der Kraft der Sünde befreit sind. Sünde ist weiterhin da. Wir müssen uns weiterhin mit Sünde auseinandersetzen in diesem Leben. Das liegt einfach daran, dass diese Schöpfung gefallen ist, dass andere Menschen an uns sündigen und wir auch immer wieder selber sündigen. So, diese Situation ist da, aber ist sie so zwanghaft da wie eine Marionette? Ist sie so zwanghaft da wie ein Zwang? Ja, wie gefangen zu sein da drin, nicht anders zu können. Und ich glaube, dass Gott uns lehren will, in der Kraft, die Sünde zu überwinden, zu wachsen. Das heißt, Jesus wird uns befreien in unserem Leben zunehmend die Kraft, von der Kraft der Sünde. Voraussetzung ist, was er am Kreuz getan hat, dass wir das erleben. Und zu guter Letzt wird er uns auch noch befreien, wenn wir denn bei ihm sein werden. Danke, Gerd, was du erzählt hast. Wenn wir zu unserem Vater im Himmel gehen werden, werden wir von der Gegenwart der Sünde befreit sein. Da wird es keine Sünde mehr geben. Da wird es auch keinen Kampf gegen Sünde mehr geben. Da ist die Sünde weg. Das heißt, die Befreiung, die Gott an uns tut, ist eine Befreiung vom Fluch der Sünde, von der Kraft der Sünde und von der Gegenwart der Sünde. Und zwar in verschiedenen Abschnitten. Hat Jesus deswegen nicht alles am Kreuz vollbracht? Doch, natürlich. Weil es ist die absolute Voraussetzung dafür, dass wir diese Freiheit erleben dürfen. Also Befreiung ist auch ein Prozess. Insofern stimmt es, Gott hat uns befreit und Gott will uns befreien, und zwar beides. Ja, wenn jetzt der Glaube der Schlüssel ist, damit wir in diese Freiheit hineinkommen, was können wir dazu beitragen, dass unser Glaube wächst? Ja, dann geht sofort klack, 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 klack. Wir wissen ganz viel und erleben vielleicht gar nicht. Und wenn alles so simpel wäre, dass alles das, was wir wissen, wir machen würden und wir dann mehr Vertrauen hätten, dann wäre es ja irgendwie einfacher. So ist es auch nicht. Weil Vertrauen hat was damit zu tun mit einer Person. Das ist das, was du im Lobpreis gesagt hast. Glaube ist nicht eine Sache, die kognitiv oder nur theoretisch ist, sondern ich kenne Gott. Und weil ich Gott kennenlerne, weiß ich, wie er sich verhalten wird. Und je mehr ich Gott kennenlerne, umso mehr setze ich auf sein Wesen. Ich vertraue ihm um seiner selbst willen. Ich vertraue ihm nicht in erster Linie für irgendwelche Ergebnisse. Ich vertraue ihm, weil er einfach ein guter Gott ist. Weil er ein Gott ist, der befreit. Weil er ein Gott ist, der sich offenbart hat als einer durch die ganze Bibel, der befreien möchte. Und so fange ich an, dem mehr Glauben zu schenken. Diesen Zusagen mehr Glauben zu schenken. Also ist ein einziger Schritt, den wir wirklich machen können, ist, wir müssen uns diesen Zusagen mehr aussetzen. Wir müssen mehr weghören, da wo Leute was anderes über uns sagen. Da kommst du nie raus. Habe ich auch erlebt. Das wird nichts. Nein, da hören wir nicht hin. Da hören wir nicht hin. Wir hören auf das, was Gott sagt. Und sagt, ich werde dich befreien. Ich will dich befreien. Ich kann dich befreien. Ich werde dich befreien. Vertrauen mir. Und du wirst diese Befreiung erleben. Vertrauen ist nichts Mechanisches, ist nichts Methodisches, sondern ist was Beziehungsorientiertes. Und das ist vielleicht nicht das, was wir wollen, was wir vielleicht auch anstrengend finden, aber das ist der Weg, den Gott sagt. Vertraue mir. Lerne mich mehr kennen. Und da bin ich wieder am Ausgangspunkt. Es geht darum, dass unser Bild von Gott eine Veränderung braucht, damit diese Dinge in uns Realität werden. Der Paulus, der schreibt über den Abraham im Römerbrief, was der gemacht hat, um seinen Glauben zu stärken. Und da heißt es im 20. Vers, im 4. Kapitel, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, die da sagte, ich will in dir ein Volk machen und alle Nationen der Völker sollen gesegnet werden durch dich. Diese Verheißung, an der zweifelte er nicht durch Unglauben, weil er seinen eigenen Körper ansah und den seiner Frau und feststellte, zu alt. Geht gar nicht, wie soll das funktionieren? Er zweifelte nicht durch Unglauben, sondern er wurde gestärkt im Glauben, und jetzt hört mal hin, weil er Gott die Ehre gab. Der hat genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe. Der hat nicht sich beeindrucken lassen von dem, was er gesehen hat, sondern er hat sich orientiert auf Gott, dem er die Ehre gegeben hat, und hat sich von Gott beeindrucken lassen. Und das ist der Weg. Und das ist der Weg, in Befreiung zu kommen. Lasst euch beeindrucken von Gott. Ja, wie kann man sich von Gott beeindrucken lassen? Man kann zum Beispiel hier in den Gottesdienst kommen, man kann in seiner Bibel lesen, man kann mit anderen darüber austauschen. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten, sich von Gott beeindrucken zu lassen. Aber ein Momentum ist tatsächlich, ihm die Ehre zu geben, wie wir es hier auch im Lobpreis tun. Vielleicht nochmal zum Zusammenfassen. Wenn ich bei Gott bleibe und das der Punkt ist, mich auf Gott auszurichten, mich von ihm beeindrucken zu lassen, auch wenn ich Dinge nicht verstehe, die in meinem Leben passieren, ich habe vielleicht früher, hab ich den falschen Link gemacht, da habe ich das Böse Gott zugeordnet. Und die Bibel sagt völlig klar, nein, das Böse ist nicht Gott zugeordnet. Gott ist nicht böse und kann nicht böse sein. Also alles, was mir am Bösen im Leben widerfährt, ist nicht von Gott. Jede gute Gabe kommt von dem Gott, von dem Vater des Lichts, wo keine Wandel ist. Da ist keine Veränderung drin. Gott hat sich nicht verändert. Er ist derselbe über die Zeit, in Ewigkeit. Der nennt sich im Judentum Ich Bin. Das heißt so viel wie, ich war immer schon ich. Ich werde immer sein. Ich bin, der ich bin. So hat er sich vorgestellt. Also es ist kein Wandel in ihm. Und wir müssten diesen Link vielleicht rauskriegen, der uns eingeredet worden ist, dass die bösen Dinge auch von Gott sind. Nein, sind sie nicht. Ja? Und wenn ich mich mehr damit beschäftige, dass Gott Gutes mir tun will und die negativen Dinge meines Lebens ihm nicht zuordne, dann wird sich das auch positiv auf mein Leben auswirken. Da wird zuerst diese Hoffnung auf Verbesserung eintreten. Es könnte möglich sein. Hoffnung auf Verbesserung wird eintreten. Und diese Hoffnung, je weiter man geht mit Gott, wird zu einer inneren Gewissheit. Gott wird mich befreien. Und diese Gewissheit ist im Grunde dieser Schlüssel, in Freiheit hineinzukommen. Die schenkt Gott. Diese Gewissheit schenkt Gott auch. Aber bleiben wir so lange am Ball? Lassen wir uns beeindrucken von Gott? Und letztendlich sieht es manchmal so aus, dann guckt man zurück, denkt, ey, damals habe ich aber damit echtes Problem gehabt. Habe ich ja schon lange gar nicht mehr. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber wenn ich mich jetzt mal zurückentsinne, hat Gott mich befreit. Sowas gibt's ja. Und vielleicht kennt ihr sowas ja sogar. Und ihr habt es gar nicht gemerkt. Aber Gott hat euch aus einer Sache, die euch früher belastet hat, rausgeführt. Er hat euch befreit. Ganz praktisch. So sind das die Schritte. Eine Hoffnung am Anfang, eine Gewissheit im Herzen und dann eine Erinnerung an Vergangenes. Ein neues Leben, wie der Adler. Ja? Und vielleicht hole ich das nochmal an die Wand hier. Aus der Gebundenheit heraus, aus der Versklavung herausgeführt zu sein. Vielleicht nach dem Versuch, sich selbst befreien zu wollen, zu erkennen, dass das mich nicht rausbringt aus der Gebundenheit, aus der Versklaverei. Und dann zu hören, Gott ist der Befreier. Ihm mehr zu vertrauen, sich mehr davon beeindrucken zu lassen und dann letztendlich Befreiung auch ganz praktisch zu erleben und dieses neue Leben zu erfahren. Ich schließe ab mit Jesaja 12 von Vers 2 und 3. Ja, So ist mein Gott. Er ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und ich habe keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu singen. Denn er hat mich gerettet. Seine Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voll Freude werdet ihr Wasser daraus schöpfen. Und ich möchte euch einladen auf diesen Weg, dass wir gemeinsam auf diesen Weg gehen, Gott die Ehre zu geben für den, der er ist, ein Befreier. Dafür, was er getan hat am Kreuz und was er auch schon in unserem Leben getan hat, wo wir wirklich auch Befreiung erlebt haben. Vielleicht können wir da nochmal einfach eine Zeit haben, wo wir Gott Danke sagen für und ihn mal anschauen, ihn speziell als Befreier. Ja? Ich bete noch zum Schluss. Herr, ich möchte danken dafür, dass du dich in der Bibel durchgängig zeigst, als der sich wünscht, dass wir als Menschen in Freiheit kommen. Und dass du bei unserem Herzen anfängst, dass wir innere Freiheit erleben dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du dich hast dafür ans Kreuz schlagen lassen und alles auf dich geladen hast, damit wir in Freiheit kommen. Und ich bete, dass sich das mehr und mehr verwirklicht in unserem Leben. Dass es bei jedem Einzelnen von hier, dass jeder Einzelne von hier sich erkennt als einer, der von Gott geliebt ist und in Freiheit gebracht wird, Stück für Stück für Stück. Danke, Herr, dass du gut bist, Herr, und wir ehren dich. Wir danken dir dafür, dass du bist, wie du bist. Und ja, wir sagen dir dafür. Amen.